frohe, gesegnete Weihnachten wünscht Ihnen Marion Kuhl. Herzlich willkommen hier zu unserem Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Das dreifache Kommen Christi, Bethlehem, heute und in Herrlichkeit, das ist unser Thema. Und zu Gast ist bei uns Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung aus Bad Driburg. Gott wird ein Mensch, damit die Menschen Gotteskinder werden können. Vor mehr als 2000 Jahren wurde Gottes Sohn Mensch und das feiern wir an Weihnachten. In Krippenspielen der Kinder wird das Weihnachtsgeheimnis in Bethlehem uns bildlich vor Augen gestellt und auch wir bauen zu Hause eine Krippe auf. Ist er nur damals gekommen und ist nach dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt Christi alles vorbei? Hat Christus sich dann zurückgezogen? Sitzt er vielleicht bis zum Ende der Welt sozusagen hinter den Wolken? Oder wie ist seine Beziehung zur Welt? Unser heutiger Referent sagt, es handelt sich vielmehr um ein dreifaches Kommen Christi, Bethlehem, heute und in Herrlichkeit. Ich freue mich, dass Pater Johannes Maria heute bei uns zu Gast ist. Grüß Gott und frohe Weihnachten.
Grüß Gott, auch Ihnen frohe Weihnachten.
Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, dass Sie mit uns das Weihnachtsgeheimnis betrachten.
Ja, auch allen Hörern möchte ich Grüß Gott sagen und frohe Weihnachten. Ganz besonders jene, die Schweres tragen, die leiden oder einsam sind, dass der Herr sie in diesen Tagen ganz besonders trösten möge mit der Botschaft seines Kommens, mit seinem Licht und seiner konkreten Gegenwart. Wir wollen etwas betrachten, was wir an diesem Fest feiern, das Kommen Christi. Und wir haben eine intensive Adventszeit verlebt, die selten so lange war wie in diesem Jahr. Und in dieser Adventszeit haben wir uns vorbereitet auf dieses Kommen Christi, dieses Fest, das wir heute feiern. Die Kirchenväter und viele Heilige haben die Gotteswirken in dieser Welt immer schon in Beziehung gesetzt zur heiligen Dreifaltigkeit. Einige haben betrachtet oder die Weltgeschichte unterteilt in verschiedene Zeitalter. Ein Zeitalter des Vaters, eines des Sohnes, eines des Heiligen Geistes. Andere wie auch Augustinus haben das menschliche Leben in diese dreifache Beziehung gesetzt. Der Mensch, der aus Leib, Seele und Geist besteht, in Beziehung eben zur Dreifaltigkeit. Und andere haben eben dieses Kommen Christi in diese Dreifaltigkeit oder diese dreifache Beziehung auch gesetzt. Das, was wir im Advent auch gefeiert haben, nicht nur das Kommen Christi in Bethlehem vor 2000 Jahren, sondern auch das Kommen Christi in Herrlichkeit. Und damit verbunden auch, ganz besonders der heilige Bernhard sagte, ja, aber es gibt noch dieses Kommen auch in das Jetzt und Heute, in mein persönliches Leben. Also diese drei verschiedenen Aspekte wollen wir jetzt in dieser Zeit, in dieser Stunde ein bisschen betrachten, um tiefer zu Gott zu finden, um uns von seinem Geheimnis der Liebe an diesem Festtag berühren zu lassen. Weihnachten ist mehr als ein historisches Gedächtnis, mehr als ein Ereignis, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Ich habe vor zwei Tagen erst wieder eine Nachrichtenmeldung gelesen, dass eine politische Partei aus der Verfassung in Nordrhein-Westfalen die Ehrfurcht vor Gott streichen möchte, mit der Begründung, allen Menschen werde sonst eine Vorstellung von einem monotheistischen Gott übergestülpt. Ja, ist Gott wirklich nur eine Vorstellung? Nein, er ist konkret in diese Welt hineingekommen. Es ist ein objektives, reelles Geschehen, das Kommen Christi vor 2000 Jahren. Es ist ganz bewusst, dass die Autoren wie der heilige Lukas zum Beispiel die verschiedenen historischen Personen der Zeit benennen, wie Quirinius den Statthalter oder den Kaiser Augustus oder bei der Passion auch Pilatus. Gott ist in diese Welt hineingetreten. Das ist die Torheit seiner Liebe, was für uns Menschen schwer begreifbar ist. Und wir als Christen sind die einzige Religion, die daran festhalten, dass Gott wirklich in diese Zeit eingetreten ist, in diese Welt. Er, der Unendliche, hat sich mit der Endlichkeit bekleidet, der Endlichkeit unseres menschlichen Daseins. Er ist in Raum und Zeit eingetreten. Er selbst, der keine Grenzen hat, er hat sich Grenzen gesetzt. Oder besser, er nimmt die Grenzen des menschlichen Lebens an, um uns aus diesen Grenzen oder über unsere Grenzen hinauszuführen, nämlich in die Freiheit der Kinder Gottes und letztendlich auch zum ewigen Leben, zur Unsterblichkeit, zur ewigen Vereinigung mit ihm. Das ist eine wunderbare Botschaft und Gott selbst möge unser Herzen berühren, dass wir immer tiefer daran festhalten können und diese Botschaft auch Wirklichkeit wird für unser Leben. Gott selbst hat immer schon die Welt geliebt und sich auch in der Welt offenbart. Wenn wir denken an Mose, der im Dornbusch wirklich diese Offenbarung Gottes erfährt. Der Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Gott war auch mit seinem Volk im Durchzug durch die Wüste in der Wolkensäule. Er hat durch die Propheten zu uns gesprochen, auf verschiedenste Weise durch Zeichen und Wunder hat er sich zu erkennen gegeben. Heute im Hebräerbrief lesen wir diese wunderschöne Stelle, wo es heißt, viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Und der heilige Johannes wird es so prägnant formulieren, wir haben ihn angefasst. Wir sind nicht nur Zeugen geworden auf irgendeine Weise von Gott, von seinem Wirken unter uns, sondern wir haben ihn berührt. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn geschaut, wir haben ihn sogar angefasst. Das ist also eine unfassbare Realität der Liebe Gottes, der Inkarnation. Gott mitten unter uns Menschen. Und dieses weihnachtliche Geheimnis, dieses historische Geschehen, hat den Menschen immer wieder beschäftigt und er hat versucht, dies zu verstehen und zu begreifen. Und so gab es verschiedene Irrlehren auch oder Vereinseitigungen im Laufe der Kirchengeschichte über dieses Kommen in Bethlehem. Hier ist zum einen die Irrlehre des Arius zu nennen, der eigentlich gesagt hat, ja, also der Sohn ist nicht aus dem Vater gezeugt, sondern er ist ein Geschöpf des Vaters, das zwar vor allen anderen Geschöpfen aus dem Nichts hervorgebracht wurde, aber er ist nicht mit dem Wesen des Vaters gleich. Er ist veränderlich und entwickelt sich. Er ist nicht im wahren und eigentlichen Sinn Gott, sondern nur im uneigentlichen Sinn. Also, dass Gott ihn aufgrund seiner Verdienste als Sohn angenommen hat. Diese Irrlehre wurde dann auf dem Konzil von Nicäa dann verurteilt. Nein, er ist wirklich wesensgleich mit dem Vater, wie Jesus auch an einer Stelle sagen wird, wer mich sieht, sieht den Vater. Hier wäre auch Nestorius zu nennen, eine weitere Irrlehre. Er sagte, er hat sich auseinandergesetzt mit der Frage, wie ist es zu verstehen, diese Einheit der Person Christi. Sind es zwei Personen, eine Natur? Sind es zwei Naturen in einer Person? Wie ist es zu verstehen, dass Gott Mensch geworden ist? Und er vereinseitigte dies in eine Richtung, dass Christus nicht selber Mensch ist, sondern dass Christus nur Mensch ist. Dass er nicht wahrer Gott ist, sondern nur in einer uneigentlichen Weise Gottesträger. Also die Inkarnation, die Menschwerdung ist keine wahre Menschwerdung, sondern in gewisser Weise nur eine Einwohnung des göttlichen Geistes im Menschen. Ähnlich wie Gott, aber nicht Gott selber. Er hat sich bekleidet mit einer Art Gewand. Später im Kampf mit dieser Irrlehre hat sich dann auch der Monophysitismus entwickelt. Hier ist ganz besonders Eutyches zu benennen. Auch er nahm an, dass in seiner Person nur eine einzige Natur besteht. Dass Christus zwar aus zwei Naturen, dass dass Christus zwar aus zwei Naturen, nicht aber in zwei Naturen sei. Dies ist alles sehr kompliziert, aber entscheidend ist, dass auch hier eine Vereinseitigung stattfindet. Also die einen nahmen eine Verwandlung der menschlichen Natur in die göttliche Natur oder eine Art Aufsaugung der menschlichen Natur durch die göttliche Natur an. Also entweder vorherrschend diese Vorstellung, dass Christus nur Mensch sei oder vorwiegend Mensch, und die andere Seite, ja, dass er überwiegend Gott wäre und nicht wirklich hier in dieses Leben hineingekommen ist, sozusagen nur eine Art menschliche Verkleidung getragen hätte, deswegen auch am Kreuz nicht wirklich gelitten hätte. Aber Christus ist in diese Welt hineingekommen durch verschiedene Dogmen und kirchliche Festlegungen, Bestimmungen, Glaubenssätze, ist immer wieder neu definiert worden. Nein, es ist zu glauben, wir halten daran fest, Gott ist in diese Welt hineingetreten, in der Person von Jesus Christus. Er hat unsere menschliche Natur angenommen, sich mit ihr vereint, um, wie Augustinus sagt, er ist Mensch geworden, damit wir vergöttlicht werden, damit wir Anteil haben an seinem ewigen Leben. Das ist auch der Grund seines Kommens in diese Welt. Wir werden morgen das Fest des heiligen Stephanus feiern, der uns schon sehr nahe bringt, auch die Folgen dieses Kommens Christi in diese Welt. Es ist nämlich das Kreuz. Deswegen ist der Herr in diese Welt gekommen, um uns von aller Sünde zu erlösen. Er hat unsere Sterblichkeit und das Leiden auf sich genommen. Er hat es verwandelt, um es hineinzunehmen, um es zu verwandeln in seine Liebe, in seine Herrlichkeit. Hier ist deswegen auch wichtig, zu betrachten, dass er deswegen Mensch geworden ist, um auch den gesamten Menschen zu heilen. Es geht also auch um die Auferstehung und die Verwandlung unseres Leibes. Er ist auferstanden, wie wir auferstehen werden. Oder andersrum, wir werden auferstehen, wie er auferstanden ist. Nach der Auferstehung zeigt er uns seine Hände und seine Füße, die von Wunden gezeichnet sind. Es ist also die Identität seines Leibes mit dem Leib, den er auf Erden getragen hat. Und so wird auch unser Leib nicht ganz vergehen, sondern wir werden eine Identität des Leibes in der Auferstehung haben. Daran hat die Kirche immer festgehalten, und dies ist eine wirkliche Neuheit, denn hier wird deutlich, dass Gott diese Welt, so wie sie ist, liebt, auch wenn sie sich durch die Sünde von ihm abgewandt hat, auch wenn das Abbild seiner Liebe entstellt wurde, so ist nicht alles vergebens, sondern Christus wird diese Wunden heilen. Er wird sie erneuern, er wird sie verklären. Er wird nicht etwas ganz Neues schaffen, sondern er wird aus dem, was besteht, wird er eine Verwandlung heraufführen. So wie Paulus sagt, ja, es ist wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt und das verwandelt wird, das sich bekleidet mit Unsterblichkeit. Entscheidend hierfür ist, wie wir Jesus in seiner Person auch in unser Leben hineinnehmen, wie wir ihn im Glauben annehmen. Hat sein Kommen in diese Welt, in Bethlehem, hat sie eine Auswirkung auf mein persönliches Leben? Oder so, wie wir in unserer Zeit oft fragen, was nützt mir das eigentlich? Was kann ich damit anfangen? Zunächst wäre vielleicht zu sagen, dass wir uns mit unserem eigenen persönlichen Leben auf diese Weise aussöhnen können, dass wir wissen dürfen, Gott liebt mich. Er ist wirklich in diese Welt hineingekommen, um zu sagen, dass er mich liebt. Und er hat alle Situationen des menschlichen Lebens durchlaufen, eben von der Geburt bis zu einem schmerzlichen Tod. Nichts ist ihm fremd. Und genau weil er daran Anteil genommen hat, kann ich auch Ja sagen zu meinem Leben und auch zu den Wunden meines Lebens oder den schweren Situationen. Ich darf mich aussöhnen mit meinem Leben, weil Gott selber Ja, ganz Ja gesagt hat zu dem menschlichen Leben. Ich darf mich mit meinem eigenen Leib versöhnen, auch wenn er mir vielleicht manchmal Schmerzen bereitet, auch wenn er nicht vollkommen ist. Ich darf mit meiner ganzen Vergangenheit, mit meiner Gegenwart und meiner Zukunft darf ich vertrauensvoll auf Gott schauen, weil er einen Weg mit mir geht, weil er selbst einen menschlichen Leib angenommen hat, weil er selbst auferstanden ist, weil er selbst einen wunderbaren Plan des Heils und der Liebe für mich hat. Auch in den schwierigsten Situationen darf ich mir seine Liebe immer wieder neu zusprechen lassen, denn er selbst hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Durch das Kommen Jesu in diese Welt dürfen wir auch sehen, welcher Art die Liebe Gottes ist, welcher Art unsere persönliche Berufung auch ist. Er hat wiederhergestellt dieses Abbild Gottes in uns Menschen. Er ist der neue Adam, er ist der vollkommene Mensch. Aber er hat uns dadurch gezeigt, zu welcher Berufung wir wirklich gerufen sind, die Liebe Gottes auch in unserem Leben abzubilden, durch unser Tun, aber einfach auch durch unser Sein und vor allem durch unsere Beziehung zu Gott selber, dass wir mit ihm vereint sind, dass wir zu ihm kommen mit all unseren Anliegen, dass wir in der Anbetung wirklich ihm die Ehre geben. Also er stellt wieder her diese Ursprungsgnade, die er in unser Herzen hineingelegt hat oder das, was er von Anfang an eigentlich uns zuteil werden lassen wollte. Das Gesetz der Liebe, die Liebe, an der er uns Anteil haben lassen möchte, in einem Austausch, wie er in der Dreifaltigkeit stattfindet, wie der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater im Heiligen Geist, so sollen auch wir hineingenommen werden in diese Liebe zwischen Vater und Sohn, mit der er uns liebt und er uns ruft, auch ihm auf diese Liebe zu antworten. Dies hätte auch eine ganz konkrete Auswirkung auf meine Liebe zum Nächsten. Denn auch er ist Abbild des menschgewordenen Gottes. Auch er ist Tabernakel der Liebe Gottes. Auch er ist gerufen zum ewigen Leben. Auch er ist gerufen an meiner Seite. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt der Herr. Das fällt uns vielleicht manchmal schwer, gerade wenn mein Nächster mir Schmerzen bereitet. Und doch ist auch er ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und auch für ihn ist der Herr in diese Welt gekommen. Auch für ihn hat der Herr sein Leben gegeben. Und auch er ist vielleicht unvollkommen, aber in verschiedenen Aspekten wirkliches Abbild der Liebe Gottes selber. Dies darf ich immer wieder neu erkennen. Dies darf ich mir auch immer wieder neu zeigen lassen. Und dies ist eine wunderbare Botschaft für diese erste Betrachtung des Kommen Christi in diese Welt zu Bethlehem.
Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, hier bei Radio Horeb und Radio Maria die Betrachtung des Weihnachtsgeheimnisses, das dreifache Kommen Christi, Bethlehem, heute und in Herrlichkeit. Sie hören einen Vortrag von Pater Johannes Maria Poplotzki.
Wir haben betrachtet das Kommen Christi in diese Welt in Bethlehem. Selbst viele Wissenschaftler halten daran fest, dass es tatsächlich einen Menschen, Jesus, gegeben hat, der auf dieser Welt gelebt hat vor ungefähr 2000 Jahren. Aber dieses historische Ereignis, bleibt es rein historisch oder hat es auch wirklich eine Auswirkung auf mein konkretes Leben, in mein Jetzt, Hier und Heute? Ob Weihnachten für mich wirklich heute Weihnachten ist, hängt sehr davon ab, wie meine Beziehung zu Jesus ist. Auch wenn er gestorben ist, so ist er lebendig unter uns. Und ich kann diese gleiche Erfahrung und die gleiche Beziehung mit ihm eingehen, wie die Generation, die ihn damals leibhaftig hier auf Erden gesehen hat. Der Heilige Vater hat in seiner Ansprache in der Christmette sehr schön gesagt, dass wir all unseren intellektuellen Stolz ablegen sollen. Wir sollen demütig werden, wir sollen uns klein machen, denn nur so können wir in das Geheimnis von Weihnachten eintreten. So wie diese 1,30 Meter hohe Tür der Geburtskirche in Bethlehem, wo man sich klein machen muss, um hineinzutreten. Auch der Katechismus in der Nummer 526 spricht davon, vor Gott Kind zu werden, ist die Voraussetzung, um in das Gottesreich einzutreten. Dazu muss man sich erniedrigen, klein werden. Mehr noch, man muss von Neuem geboren werden, aus Gott geboren werden, um Kind Gottes zu werden. Das Weihnachtsgeheimnis vollzieht sich in uns, wenn Christus in uns Gestalt annimmt. Weihnachten ist das Mysterium des wundersamen Tausches. O wunderbarer Tausch, der den Menschen erschuf, nimmt menschliches Leben an und wird aus der Jungfrau geboren. Von keinem Mann gezeugt, kommt er in die Welt und schenkt uns göttliches Leben. Gott möchte also in mein persönliches Leben auch eintreten, diese zweite wichtige Dimension des Kommens Christi in diese Welt, das Kommen Christi heute in mein persönliches Leben. Auf welche Weise geschieht dies? Und auf welche Weise möchte Gott in mein Leben eintreten? Zuallererst hat er hier uns die Sakramente geschenkt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dieses Wort ist in besonderer Weise zu beziehen auf das Sakrament der heiligen Eucharistie, der Präsenz des Herrn, das Kommen Christi in jeder heiligen Messe. Wir sind uns vielleicht zu wenig dieser Realität bewusst, aber jeder von uns ist gerufen, mit Christus ganz eins zu werden, so wie Maria auch ganz eins mit ihm war, wo sie ihn in ihrem Schoß getragen hat. Wenn wir den heiligen Leib des Herrn empfangen, werden wir zu Tabernakeln seiner Herrlichkeit. Er kommt in unsere Herzen, er kommt in unsere Leben und wir sind eins mit ihm, wie es inniger nicht geht. Auch wenn dies nicht immer spürbar ist, aber es ist auch hier und da erfahrbar. So dürfen wir doch daran festhalten, dass es eine echte Realität ist. Und wir dürfen mit ihm ins Gespräch gehen, wir dürfen mit ihm beten, wir dürfen mit ihm unsere Anliegen und Nöte, unsere Freuden, die schönen und die schweren Seiten unseres Lebens teilen. Wir dürfen ihn hineinlassen in unser konkretes Leben. Gott ist uns so nah, nur sind wir uns nicht immer dessen bewusst. Wenn wir in dieser Weise die heilige Eucharistie, das Geheimnis der heiligen Eucharistie betrachten, wird uns ihr ganzes Geschenk, aber auch ihre Herausforderung bewusst. Denn wir können den Herrn in der heiligen Eucharistie nur würdig empfangen, wenn wir uns ganz klein machen, so klein, wie er selber klein geworden ist. Wenn wir unseren Verstand nicht über uns herrschen lassen, der dies nicht ganz durchdringen kann. Und wenn wir unser Herzen einfach zu erheben, wie kleine Kinder, in der Liebe und in der Anbetung. Auch in den anderen Sakramenten ist der Herr konkret unter uns. Er handelt. Meine persönliche Erfahrung war es schon oft, dass ich merken musste, wenn ich das Sakrament der Versöhnung gespendet habe, dass es nicht ich bin, der handelt, sondern dass in der anderen Person jetzt durch die Worte, die ich ausspreche, jemand anders handelt. Es ist Christus selber, der die Ketten sprengt, der die Wunden heilt, der tröstet, der vergibt. Auch in der Krankensalbung heilt der Herr und stärkt. Es ist er, es ist sein übernatürliches Eingreifen. Er benutzt sich schwachen Werkzeugen, Menschen, Priestern hier auf der Erde, aber durch sie handelt er in Vollmacht, in seiner wirklichen Gegenwart. Dies gilt für das Priestertum im Besonderen, aber es gilt auch für das Priestertum im Allgemeinen. Wenn wir Jesus in unser Leben und in unser Herzen aufnehmen, dann handelt er in uns und durch uns. Er tritt in mein Leben ein und wenn er in mein Leben eingetreten ist, kann er auch in das Leben anderer dadurch handeln, dass ich mich ihm ganz verfügbar mache, mich ihm zur Verfügung stelle. Wichtig ist also meine persönliche Beziehung mit Jesus. Jesus klopft immer an mein Herz. Ab wann lebt Christus denn wirklich in uns? Natürlich ab der Taufe. aber es braucht nach der Taufe auch eine bewusste Entscheidung für ihn. Wir kennen das Zeugnis von Paulus, der Gott aufrichtig gesucht hat, der selber gesagt hat, ich habe als Pharisäer nach dem Gesetz gelebt. Ich war der Beste meiner Altersgenossen. Ich war vorbildlich und ein Eiferer im Herrn. Und doch Jesus selber nicht wirklich erkannt hat, ja, ihn sogar verfolgt hat. Der Herr selbst ist in sein Leben eingetreten und Paulus hat eine innere Wandlung vollzogen und er hat sich ganz auch auf den Weg in die Nachfolge Christi begeben. Auch wir verfolgen vielleicht nicht immer direkt den Herrn, aber vielleicht ist unser Tun, unser Handeln, auch unser kirchliches Handeln noch nicht genug geprägt von dieser liebenden und ganz konkreten Beziehung mit dem auferstandenen Herrn. Er möchte in mein Leben kommen und es braucht, dass ich ihn hineinnehme in meine Situation. Ich werde meine Arbeiten anders tun, wenn ich vielleicht ein kleines Stoßgebet vorher spreche. Ich werde merken, dass sich meine Beziehungen mit den Mitmenschen verändern, wenn ich sie dem Herrn anvertraue. Ich werde merken, dass er dort zugegen ist, dass er Dinge plötzlich berühren kann, dass er Dinge anders leiten kann, was nicht in meiner Macht steht, dass er Probleme auflösen kann. Auf die eine oder andere Weise wird er mir zeigen, wie nah er mir ist, wird er mir zeigen, wie sehr er mich liebt und wie sehr er konkret erfahrbar auch ist. Entscheidend ist meine Entscheidung für Christus, wie sehr ich ihm wirklich mein Ja gebe, wie sehr ich mein Leben auch immer mehr von ihm abhängig mache, eine Abhängigkeit, die mich nicht unfrei macht, sondern es ist eine Abhängigkeit der Liebe, die mich wirklich frei macht und die ihm ermöglicht, mich zu verwandeln, die ihm ermöglicht, in dieser Welt zu handeln und einzugreifen. Damit Christus wirklich in meinem Leben herrschen kann, dass er wirklich, ja, geboren werden kann. Wir kennen diese Bibelstelle von Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kommt und ihn fragt, wie kann ein Mensch neu geboren werden? Und Jesus sagt zu ihm, ja, auch du begreifst das nicht. Du bist ein Lehrer Israels. Du bist so gut geschult und du verstehst es nicht. Ja, du musst aus dem Geist von Neuem geboren werden, aus dem Wasser und dem Geist. Du musst neu lebendig werden. Dies ist wirklich wichtig und ein immer neuer Auftrag auch an uns. Prüfen wir uns, wie sehr unser Glaubensleben manchmal erstarrt ist, in irgendwelchen Praktiken, in Gewohnheiten, denn wir Menschen sind schwach. Wir übernehmen vieles aus Gewohnheit, aber es ist wichtig, dass wir es mit dem Herzen wirklich ergreifen, dass wir es im Blick und auf Jesus hin tun. Jesus hier auf der Erde hat sich auch immer wieder in diese Beziehung mit dem Vater hineingestellt. Nachts ist er aufgestanden und hat im Gebet wirklich diese Beziehung erneuert. Auch wenn es schwer ist, in dieser Weise davon zu sprechen. Wir können nur in der Weise davon sprechen, dass er eben auch ganz Mensch war. Denn wie sollte er denn als Gott sonst den Kontakt zu seinem Vater in dieser Weise wirklich benötigen? Aber in seiner menschlichen Erniedrigung ist es anscheinend so gewesen, dass er doch bestimmte Zeiten gesucht hat, um in besonderer Weise mit dem Vater vereint zu sein. In den Evangelien können wir drei besondere Nahrungsquellen finden, aus denen Jesus sich ernährt hat, aus dem er seine Beziehung mit dem Vater, aus der er sie gelebt hat und die er uns auch an die Hand gegeben hat, um in der Beziehung zum Herrn zu wachsen und damit wirklich dieses neue Leben, das er selber ist, in uns immer mehr Fleisch werden kann. Hier ist zuallererst noch einmal der Bezug herzustellen zur heiligen Eucharistie. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, sagt der Herr. Es ist das 6. Kapitel des Johannesevangeliums, wo Jesus deutlich darüber spricht, über diese Nahrungsquelle des ewigen Lebens. Es kann nicht anders sein, wenn er Gott ist, wenn er der Unendliche, Unsterbliche ist, und er lebendig gegenwärtig in der Eucharistie und er sich vereint mit uns in diesem wunderbaren Sakrament, so werden wir auch Anteil haben an diesem ewigen Leben mit ihm. Es ist also eine echte Nahrungsquelle, die uns erneuert. Oder wir könnten fast sagen, dass der Herr selbst, der in uns schon durch die Taufe gegenwärtig ist, dass seine Gegenwart durch die heilige Eucharistie immer wieder genährt wird und genährt werden muss. Eine wichtige Nahrungsquelle. Die zweite wichtige Nahrungsquelle ist das Wort Gottes selber. Erinnern wir uns an die Zeit in der Wüste. Jesus ist versucht worden. Der Teufel flüstert ihm zu, ja, bitte doch darum oder verwandle diese Steine wirklich in Brot. Und Jesus sagt ihm entgegen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das Wort Gottes ist eine echte Nahrungsquelle, denn es ist Christus selber. Gott ist nicht nur als kleines Kind in diese Welt gekommen, sondern er hat uns die Liebe Gottes durch sein Wort und durch seine Taten auch offenbart. Und diese Worte und Taten sind niedergeschrieben in der Heiligen Schrift. Die zweite göttliche Person ist immer konkret unter uns in der Heiligen Schrift, im Heiligen Wort, inspiriert. Menschliche Worte von menschlichen Autoren, inspiriert im Heiligen Geist, sind Worte Gottes, die uns nähren, die das kleine Jesuskind in uns nähren, könnten wir sagen, und erwachsen werden lassen, groß werden lassen. Das bedeutet nicht besonders intelligent, das bedeutet nicht besonders kräftig oder Großartiges vollbringen könnend, sondern es bedeutet vor allen Dingen stark und erwachsen in der Liebe, reif in der Liebe, reif in der Hingabe zu Gott und zu den Menschen. Wir müssen uns immer wieder von diesem Wort nähren, zu diesem Wort, zu dieser Nahrungsquelle auch zurückkommen, damit Christus in unserem Leben neu geboren wird, damit er uns erneuert, auch im Glauben. Wenn Pfingsten das Fest der Liebe ist, Ostern das Fest der Hoffnung auf die Auferstehung, auf den Sieg des Lebens über den Tod, so ist Weihnachten ganz besonders das Fest des Glaubens. Das Fest des Glaubens, dass Gott in diese Welt hineingekommen ist, dass er mein persönliches Leben kennt, dass er in mein persönliches Leben eintreten möchte, es mit seiner Liebe umarmen möchte. Die dritte Nahrungsquelle, von der ich kurz sprechen möchte, das ist der Wille Gottes. Jesus ist im 4. Kapitel des Johannesevangeliums am Jakobsbrunnen, wo er auf die Samariterin trifft. Seine Jünger sind in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen, und sie kommen wieder und fragen ihn, Herr, möchtest du nicht etwas zu essen? Und er sagt, ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun und sein Werk zu Ende zu führen. Wenn wir uns nach dem Willen Gottes ausstrecken, so sind wir in der Gnade. So ist Gott lebendig in uns. So wird er sein Wirken unter uns verstärken. So wird er seine spürbare Gegenwart unter uns immer sichtbarer werden lassen. Manchmal in den kleinen Dingen ist es schwierig, den Willen Gottes wirklich zu erkennen. Wir erkennen ihn aber, indem wir uns noch einmal immer wieder neu durch das Wort nähern, indem wir uns von der Lehre der Kirche nähren. Viele unter Ihnen haben vielleicht den Katechismus zu Hause, aber nicht ganz so viele werden auch ab und zu dort darin lesen. Die Lehre der Kirche ist für uns eine sichere Orientierung. Sie zeigt uns immer wieder den Willen Gottes auch für unser Leben, für unser konkretes Leben im Heiligen Geist. Und der Herr spricht auch selbst zu unseren Herzen. Er spricht zu uns durch unser Gewissen und er spricht auch zu uns in unseren Herzen. Wenn wir aufrichtig die Wahrheit suchen, wenn wir uns im Gebet nach ihm ausstrecken, ihm öffnen, so lässt er uns seinen Willen erkennen. Und im Gebet bekommen wir nicht nur sehr oft die Erkenntnis über den Willen Gottes gezeigt, geschenkt, sondern wir bekommen auch die Kraft, diesen Willen zu tun. Denn das eine ist nicht unbedingt verbunden mit dem Ersteren. Manchmal erkennen wir den Willen Gottes, wollen ihn aber nicht wirklich wahrhaben. Wir sträuben uns dagegen und haben vielleicht auch nicht Kraft, wirklich ihn zu tun. Dies schon in den kleinen alltäglichen Dingen, wenn es um die Versöhnung geht. Wie schwer ist es manchmal, wenn wir verletzt worden sind, einen Schritt auf den Nächsten zuzugehen, von uns aus einen Schritt der Versöhnung zu setzen, von uns aus zu vergeben, wo es vielleicht keinen wirklichen Grund der Einsicht gibt bei dem anderen, wo ich nicht wirklich verstehe, warum dies oder jenes so gewesen ist. Auch mir selber einzugestehen, dass ich schwach bin, dass ich unvollkommen bin, dass auch mir ähnliche Fehler unterlaufen können, die ich vielleicht nicht sehe. Es ist nicht immer leicht, den Willen Gottes zu leben, die Liebe zu leben, die Versöhnung zu leben. Aber Gott schenkt uns diese Gnade, denn er möchte in unserem Leben geboren werden. Er möchte unser Leben verwandeln in sein Leben, das er auch hier auf der Erde geführt hat. Wir haben betrachtet das Kommen Christi in Bethlehem und das Kommen Christi in mein persönliches Leben, das auf verschiedene Weise stattfinden kann. Manchmal kommt der Herr auch in schweren Situationen. Wir könnten hier auch betrachten die Heilsnächte in der Heilsgeschichte. Denn überraschenderweise ist Gott in diese Welt immer in einer dunklen Situation gekommen. Wenn wir an den Auszug aus Ägypten denken, es war eine Nacht, in der die Erstgeborenen alle gestorben sind. Nur die Israeliten wurden verschont, jene, an denen deren Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen waren. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Er hat ihm Nachkommen verheißen. Auch dies geschah in einer Nacht. Und schließlich im Neuen Testament, Jesus Christus, er ist in einer Nacht geboren worden. Er ist früh morgens auferstanden, als es noch dunkel war. Und so will er auch oft in mein Leben kommen, gerade in den Stunden, wo es vielleicht sehr schwer ist, wo ich am stärksten geprüft bin. Er ist das Licht der Welt. Er ist auch das Licht meines Lebens. Schließlich betrachten wir das Kommen Christi in Herrlichkeit. Das Kommen Christi in diese Welt hat die letzten Zeiten eingeläutet. Davon spricht der Hebräerbrief. In diesen letzten Zeiten hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Das Kommen Jesu in diese Welt zu Bethlehem spannt eine direkte Brücke zu dem Kommen Christi in Herrlichkeit. In der Kirche sprechen wir nicht mehr sehr oft davon. Und doch sind die Evangelien ganz besonders von dieser Tatsache geprägt. Er wird wiederkommen, so wie er von uns gegangen ist. Die ganze Welt wird ihn erkennen. Es wird ein Einbrechen in diese Welt sein. Diese Welt, in der wir leben, wo wir vieles auch schmerzhaft wahrnehmen. Diese Zeit, wo viele Menschen erkennen, dass wir an die Grenze kommen, wenn wir nur an die Umweltzerstörung denken, an die Kriege, an so viele Katastrophen. Aber diese Welt wird nicht vergehen durch sozusagen die Schwäche des Menschen, sondern der Herr selbst wird in diese Welt hereinbrechen, wo er in Herrlichkeit wiederkommt. Wir sprechen in der Theologie hier von der Eschatologie, der letzten Dinge, der Dinge, die wir erwarten, die noch ausstehen, wo die ganze Welt, die ganze Schöpfung verklärt wird, wo der Herr wiederkommen wird in Herrlichkeit, wo wir alle hineingenommen werden und uns auch seiner Liebe stellen müssen. Die Kirche spricht hier von den Realitäten, die wir in den letzten Wochen auch betrachtet haben, besonders im November, über den Himmel, die glorreiche Kirche, über das Fegefeuer, die leidende Kirche, die noch wartet auf die Fülle seiner Barmherzigkeit, Anteil zu haben in der Fülle an seiner Liebe, an der Anschauung Gottes. Schließlich auch die Hölle, jene, die sich ganz bewusst von der Liebe Gottes abgewandt haben. Gott zwingt niemanden, seine Liebe zu empfangen. Gott drängt niemanden, seine Liebe, einen Bund mit seiner Liebe einzugehen. Es ist in der Freiheit des Willens, es ist im Wesen der Liebe enthalten, dass die Liebe nur Liebe ist, wenn sie frei ist zu lieben und wenn sie auch in Freiheit auf diese Liebe antworten kann. So sind zum Beispiel auch die Ehebündnisse nicht gültig, wenn sie nicht in Freiheit geschlossen sind. So ist auch eine Priesterweihe nicht gültig, wenn diese Weihe bei dem Einzelnen nicht aus einem freien Entschluss zu Gott hin stattgefunden hat. Gott liebt uns und er liebt uns so sehr, dass er uns auch die Freiheit gegeben hat, zu lieben. Christus wird also wiederkommen in Herrlichkeit. Mit seiner Liebe wird er sich offenbaren und wir werden dieser Liebe auch gegenüberstehen. Es wird ein entscheidender Einschnitt sein für uns, wo offenbar werden wird auch, wie sehr wir ihn hier schon auf dieser Erde geliebt haben oder an seiner Liebe vorbeigegangen sind. Es ist die Frage meiner persönlichen Berufung und auch des göttlichen Willens. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Gott möchte, dass alle Menschen Anteil haben an seiner Liebe. Das ist sein Wille, das ist sein Ratschluss, aber er zwingt niemanden. Die Bilder die Evangelien sind voll mit Bildern, die beschreiben diesen göttlichen Willen, wenn wir an die hochzeitlichen Gleichnisse denken. Jesus, der wirklich einen Bund der Liebe mit jedem von uns geschlossen hat. Und wie Mann und Frau eins werden im Sakrament der Ehe, so sind auch wir gerufen, eins zu werden mit Christus. Das ist die Verklärung, zu der wir gerufen sind. Alle Menschen sollen daran Anteil haben. Und oft sind diese Bilder ausgeschmückt mit einer wunderbaren Beschreibung eines Festmahles. Ja, unsere menschliche Sprache und auch unser Denken ist zu begrenzt, um dies wirklich erfassen zu können. Aber die Konsequenz dieser Verbindung mit Jesus kann nur sein, gesättigt zu sein, kann nur sein, in der Fülle des Lebens zu stehen, in der Fülle der Freude. Das ist unsere Berufung, auch unsere Berufung in der Ewigkeit. Als kleines Kind habe ich mich immer gefragt, naja, aber was werden wir denn in der Ewigkeit eigentlich machen? Eine ganze Ewigkeit lang. Aber im Himmel wird es uns nie langweilig werden, denn die Liebe ist ein unaufhörlicher Prozess des Schenkens und Verschenkens. Und die Liebe ist auch unendlich. Er wird uns auch in der Ewigkeit noch immer mehr beschenken mit seiner Gnade. Er wird uns noch immer tiefer hineinnehmen in das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Es wird uns also nie langweilig werden, denn wir werden immer weiter staunen, wir werden immer tiefer anbeten, wir werden ihn immer mehr preisen für seine Barmherzigkeit, für seine Größe. Wenn wir auf diesen Zeitpunkt zugehen, so hat dies auch Konsequenzen, soll dies Konsequenzen haben für mein Leben. Es gibt so viele Schriften, es gibt so viele Abhandlungen über Zeitmanagement. Es ist oft traurig zu sehen, dass diese Abhandlungen fast nur den Zweck haben, eine ökonomische Effizienz zu erreichen. Also mit noch weniger Leistung noch Größeres bewirken in der Wirtschaft. Oder auf uns bezogen, dass wir in diesem Getriebensein der Welt möglichst gut durchkommen und ja, als Zahnrad in diesem Getriebe gut funktionieren. Ein christliches Zeitmanagement muss immer einen anderen Blickwinkel haben. Nicht nur auf dieser Welt in Gesundheit intakt zu sein, ab und zu freie Zeiten zu haben und sozusagen allen Anforderungen dieses Lebens gerecht werden. Nein, das christliche Zeitmanagement muss genau dies im Blick haben. Der Herr kommt. Entweder, dass ich schon vorzeitig zu ihm gerufen werde und es zu einer Begegnung mit ihm kommt, oder, was wir nie wissen, er kann tatsächlich jeden Moment in Herrlichkeit wiederkommen, wo ein universelles Aufeinandertreffen sein wird mit ihm, dem lebendigen Gott. Ich habe einmal eine Uhr gesehen, wo drumherum geschrieben stand, der Herr wird kommen oder komme bald, Herr, Maranatha. Das ist eigentlich nett gewesen, denn wir sollen uns bei unserer täglichen Planung oder Lebensplanung immer wieder dies vor Augen halten. Ich bin in diese Welt hineingestellt für Christus. Es ist meine Berufung, auf ihn zuzugehen. Er kommt auf mich zu. Ich bin gerufen zum ewigen Leben mit ihm und jeden Tag gehe ich einen Schritt mehr darauf zu. Jede Stunde gehe ich mehr darauf zu. Und wie gehe ich mit dieser Zeit um, die mir geschenkt ist? Die nicht die Zeit ist, die ich selber in den Händen halte. Keiner weiß, wie viele Stunden ihm geschenkt sind im Lauf seines Lebens. Johannes vom Kreuz schreibt sehr schön, am Ende unseres Lebens werden wir auf die Liebe geprüft. Wie viel Liebe lasse ich in meinem Herzen wachsen jeden Tag? Bin ich auch im vergangenen Jahr, wir gehen auf das Ende dieses Jahres zu, bin ich in diesem Jahr in der Liebe gewachsen, in der Liebe zum Herrn, in der Liebe zu meinen Geschwistern? Das ist ein christliches Zeitmanagement, wirklich der Liebe einen Raum zu geben und immer mehr. Und wir sehen, wenn ich in der Ordnung stehe, in der Ordnung der Gnade, sagen wir, in der Liebe stehe, so bekommt auch alles andere seinen rechten Platz. Denn ich bin für die Liebe geschaffen. Ich bin nicht zuerst für die Arbeit geschaffen. Ich bin nicht zuerst für das Tätigsein geschaffen, für dieses oder jenes, was auch sein muss, für die Pflichten, die mir aufgetragen sind. Aber das ist nicht das letzte Ziel. Das letzte Ziel ist immer Gott. Das letzte Ziel ist die Liebe. Hier komme ich zu dem Eigentlichen, wofür ich geschaffen bin. Und die Liebe wird auch alles an den rechten Platz setzen und mir Frieden schenken im Herzen. Der Frieden, den mir die Welt nicht nehmen kann. Die Welt ist vergänglich. Die Welt ist wunderbar. Das ist eine Botschaft des Kommens Christi in diese Welt. Wenn er diese Welt nicht lieben würde, wenn sie in seinen Augen nicht schön wäre, wäre er nicht in diese Welt gekommen. Und doch ist sie vergänglich. Also zugehen auf das Kommen Christi in Herrlichkeit bedeutet auch, Dinge in dieser Welt relativ zu setzen, Gott immer wieder den ersten Platz zu geben. Gott will nicht, dass ich durch diese Welt versklavt werde. Gott will nicht, dass ich falsch an dieser Welt hänge. Sie soll ihm zur Ehre dienen. Alles in dieser Welt, alles, was mir anvertraut ist, es soll dazu dienen, dass ich den Herrn der Herrlichkeit noch mehr erwarte, noch mehr ersehne, noch mehr mit ihm verbunden bin. Das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Herzen und in meinem Leben. Der Heilige Geist, der mich immer wieder einlädt, einen Schritt auf Gott zuzugehen. Gibt es in meinem Leben diese Freiräume für das Eingreifen Gottes, für das Überraschende, für das Unvorhergesehene? Oder sichere ich mich ab, installiere ich mich in meinen Tätigkeiten, in meinen Vorstellungen, in meinen Urteilen, lasse ich nichts anderes mehr zu? Gott ist immer wieder der Überraschende, der ganz andere. Er wird auch überraschend in Herrlichkeit wiederkommen. Die ganze Adventszeit war geprägt von dieser inneren Wachsamkeit im Heiligen Geist. Aber das ist eine innere Haltung, die uns mitgegeben wird oder die uns prägen soll für unser ganzes Leben. Diese Wachsamkeit im Blick auf den Herrn, diese Wachsamkeit auf sein Wirken, auf seine Gegenwart und diese Wachsamkeit, dass er eintreten darf, dass er mich überraschen darf und dass er sogar, wenn er möchte, in Herrlichkeit kommen darf, dass es für mich dann kein Moment des Schreckens ist, kein unvorhergesehener Moment in diesem Sinn, sondern dass es eine Begegnung ist, die von mir ersehnt ist, auf die ich vorbereitet bin, weil ich sie in der Liebe ersehnt habe, ihn, auf den ich mein ganzes Leben gebaut habe. Mit diesen Betrachtungen über das Weihnachtsfest wollen wir schließen.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war ein Vortrag von Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung aus Bad Driburg. Das dreifache Kommen Christi, Bethlehem heute und in Herrlichkeit. Ihnen, Pater Johannes Maria, herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch.
Haben Sie vielleicht noch einen Ratschlag? Wir haben ja jetzt die Weihnachtsoktav. Eigentlich jeden Tag wird das Weihnachtsfest noch fortgeführt. Wie wir diese Woche vielleicht intensiv mitleben können?
Ja, Sie haben richtig gesagt. Wir feiern eine ganze Woche. 8 Tage feiern wir Weihnachten. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir sind so sehr geprägt von einer Schnelllebigkeit in dieser Welt, dass wir immer sofort schon wieder abhaken und zum nächsten eilen, dass wir es gar nicht mehr gewöhnt sind zu verweilen. Aber nehmen wir uns vielleicht diese Zeit, auch wenn es uns etwas kostet, vor der Krippe einfach zu verweilen. Da braucht es gar nicht viel. Aber schmeißen wir diese Prospekte, die ins Haus flattern, wo uns schon wieder Werbung kommt über Silvester oder Fasching und was auch immer, schmeißen wir sie gleich weg und bleiben einfach vor der Krippe, weil nur so kann Gott uns selber berühren und erneuern. Können wir dieses Geheimnis tiefer erfassen? Das ist wichtig, viel Zeit im Gebet und in der Betrachtung mit ihm zu verbringen.
Vielen Dank. Für alle, die gerne diese Betrachtung auch noch einmal hören möchten, Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen. Nach den Feiertagen erreichen Sie die Kollegen telefonisch unter der 08 323 96 75 120. Oder wenn Sie Internetzugang haben, dann können Sie auch schon heute auf die Homepage gehen unter www.horeb.org, unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, sich selber Sendungen herunterladen, die Sie gerne hören möchten. Oder natürlich, Sie können auch auf diesem Wege CDs bestellen, wenn Sie es lieber so haben möchten. Pater Johannes Maria, dürfen wir Sie zum Abschluss um ein Gebet, um den Segen bitten?
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Herr, wir wollen dir danken für dein Kommen in diese Welt. Du hast dich ganz klein gemacht, ganz abhängig davon, ob wir dich aufnehmen in dieser Schutzlosigkeit. Und wir vertrauen uns dir an. Ich bitte dich wirklich, dass du unser Herzen öffnest für dein Wirken, für dein Kommen in diese Welt, in unser Leben. Ich möchte dir ganz besonders alle anvertrauen, auch die deine Liebe noch nicht erfahren haben, die Anstoß nehmen am Geheimnis von Weihnachten. Ich möchte dir auch alle anvertrauen, die krank sind, die schwer leiden, die nicht glauben können, dass du ein gütiger Gott bist. Durchbreche wirklich mit deinem Licht der Liebe alle schwierigen Situationen und komm uns trösten, komm uns retten, der du unser Heiland bist. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke und eine gesegnete Weihnachtszeit Ihnen noch, Pater Johannes Maria.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
Danke, alles Gute und auf Wiederhören. Eine frohe Weihnachtszeit wünscht Ihnen Marion Kuhl.